Tarifgebabbel. Ein Podcast des Verdi Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft in Hessen.
Ja, hallo, hier ist Steffi. Ich bin heute mit Friederike zusammen und möchte Sie etwas zu Ihrer Arbeitsstelle fragen. Kannst du deine Arbeit umschreiben?
Ja, ich bin Sozialarbeiterin im Frauenhaus. Und wenn es darum geht, was wir so inhaltlich machen, kann ich grob schon mal umreißen, dass es relativ viel auch administrative Geschichten sind. Also sei es jetzt irgendwelche Themen mit, wie beantrage ich Gelder, kann ich meine neue Krankenkasse irgendwie anmelden, wie bekomme ich ein neues Konto, bis hin zu Aufenthaltstitelgeschichten und sonstige Sachen, die alle so rundum um diese Lebens- und Tagesorganisation laufen.
Ja.
Das ist ziemlich viel so in den ersten 3 Monaten, wenn die Frauen bei uns einziehen. Und dann so nach der ersten Zeit gehen wir dann auch mehr in diese psychosoziale Beratung, dass wir gucken, also nochmal den Blick auf die Gewalterlebnisse lenken und da auch gucken, dass wir mit den Frauen Strukturen rausarbeiten, die verändert werden können, gucken, welche Bedarfe haben die Kinder, die mit ins Haus gekommen sind und so weiter und so fort. Also es ist relativ bunt gemischt, so von den Themenfeldern, was es gibt. Und ich habe jetzt nach 5 Jahren, die ich im Frauenhaus arbeite, gibt es immer wieder trotzdem noch neue Themen, die ich vorher noch nie hatte.
Ja.
Und auch eine Kollegin von mir, die schon über 20 Jahre im Frauenhaus tätig ist, auch die hat das bis heute immer noch, dass es immer wieder neue Themen gibt, die plötzlich so auftauchen.
Hm. Ja, das ist ja irgendwie auch so das Interessante an der sozialen Arbeit, dass immer wieder neue Regelungen dazukommen oder neue Infos. Was sind so die Themen, mit denen du am meisten beschäftigt bist?
Das ist unterschiedlich. Also wenn ich jetzt von der aktuellen Situation ausgehe, die wir gerade im Haus haben, sind wir unheimlich viel mit der Organisation bei uns im Haus beschäftigt. Also wie läuft das Zusammenleben zwischen den Frauen, mit den Kindern, mit den Regelungen, die wir haben im Haus, die wir festlegen. Und das ist gerade auf einem Level, das hatte ich die Jahre vorher nicht in diesem Ausmaß. Mhm. Also so ganz basale Dinge wie irgendwie, was gehört dazu, wenn ich die Küche putze? Und was heißt, ich beaufsichtige meine Kinder? Das heißt, ich bin auf Sicht und ich sehe auch, was die tun. Und also das ist gerade aktuell bei uns in der Arbeit ganz viel so klein, klein, klein. Einfach, weil sich aber auch gerade in den letzten Jahren, wobei Kolleginnen, die jetzt länger da drin sind, auch sagen so, okay, das war früher nochmal ganz anders und das ist jetzt, hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren nochmal deutlich zugespitzt. Ich habe jetzt nicht so diese Riesenveränderung gemerkt in den letzten 5 Jahren, weil das da auch, als ich angefangen habe, schon relativ weit oben von der Belastung her war. Das halt viel mehr mit den Frauen kleinschrittig gearbeitet werden musste, weil die das Unterstützungsbedürfnis von den Frauen einfach viel größer ist, weil es viele Frauen mittlerweile bei uns sind, die die erstmal das System in Deutschland noch nicht so viel Kontakt damit hatten, weil sie eben nach Deutschland verheiratet wurden und dann, damit sie hier leben können, dann in der Familie irgendwie als Hausmädchen gehalten wurden und sich da auch nur im Rahmen von Familie irgendwie bewegt haben, die noch nie ein eigenes Konto hatten, die noch nie mit dem Bus irgendwo hingefahren sind, die gar nicht in dem Verständnis drin sind, einfach weil sie damit noch nie Kontakt hatten. Wo bekomme ich Geld her? Welchen Anspruch habe ich? Wie ist die Rechtslage? Was mache ich denn? Die oft selber gar nicht wissen, bin ich denn überhaupt verheiratet nach deutschem Recht oder nicht? Ja, genau. Und da gibt es einen großen Unterstützungsbedarf und das zusammen mit wir leben in einer großen Hausgemeinschaft und wo unser Wunsch von den Beschäftigten ja immer ist, dass wir sagen so, okay, das ist auch was, wo die Frauen in dem Zusammenleben sich natürlich auch erproben können, mit Konflikten erproben können und auch gucken können, wie kann ich denn Dinge auch für mich irgendwie gut argumentieren und wie kann ich mein Zusammenleben selbstbestimmt irgendwie gut gestalten und wie kann ich aber auch mir so Räume aneignen, ja, also im Frauenhaus nicht nur diese, nicht nur mein eines Zimmer, wo ich jetzt mit meinen Kindern drinnen lebe, sondern dass ich natürlich auch die Idee habe, so ich gestalte auch Gemeinschaftsräume, wir haben auch einen Garten bei uns mit am Haus dran und nicht nur gestalten, sondern auch Verantwortung irgendwie dafür übernehmen. So, und das ist nicht so beliebig, was jetzt irgendwie mit unseren Türen oder mit unseren Fenstern oder mit den Spielsachen oder sonstigen passiert, sondern das darf von allen genutzt werden, es darf sich, dürfen sich auch Sachen gewünscht werden, aber der im Gegenzug soll halt auch Verantwortung dafür übernommen werden und Sorge getragen werden, dass die Dinge alle benutzbar bleiben. Genau, und das sind so die Themen, die gerade aktuell sehr weit oben aufliegen. Im Allgemeinen würde ich aber sagen, nimmt ein großer Teil der Arbeit, die wir mit den Frauen machen, tatsächlich, wie ich halt am Anfang auch schon gesagt habe, ne, erstmal diese ganzen Anträge stellen.
Ja.
Wie fülle ich Formulare aus? Ganz viele Papiere beschaffen, weil die Frauen natürlich nicht mit allen fertigen Papieren zu uns kommen. Dann fehlen Geburtsurkunden, dann müssen irgendwie bei der Schufa, die Schufa-Auskunft irgendwie erstmal geguckt werden, gibt es denn da überhaupt Schulden? Wir haben oft die Fälle, dass Frauen mit sehr viel Schulden ankommen, weil die Partner von den Frauen auf sie alle möglichen Sachen angemeldet haben.
Kindergeld.
Die Frauen das einfach unterschreiben und gar nicht wissen, worum es geht.
Ja.
Und dann einfach Sachen vorgelegt kriegen, vielleicht auch falsch Dinge erzählt bekommen. Hier, unterschreibt das mal für.
Ja.
Und dann ist es was ganz anderes. Dann sind es 5 Kreditkarten, die auf die Frau laufen, die alle völlig überzogen und nicht bedient werden. Ja, also so Sachen sind es meistens in der ersten Zeit. Plus das Thema Schutz der Frau und der Kinder, was immer im Zusammenhang auch damit steht, Geheimhaltung, Verwischen von Spuren, wie kann ich das irgendwie mit den Frauen gut sicherstellen, dass die nicht gefunden werden bei uns. Ja. Das fängt schon damit an, wenn es jetzt mal so an Krankenkassen geht, ja,
ja.
Ist denn die Frau mit den Kindern familienversichert über den Mann? Muss die Krankenkasse am besten gewechselt werden, wenn sie zu uns kommt und dann wird ein Kind krank und sie geht mit dem Kind zum Arzt? Dann gibt es natürlich eigentlich, kriegt nur die Person bei der Krankenkasse die Auskunft, die da auch versichert ist. Ja. Aber es gibt da bei den Krankenkassen eine riesen Sicherheitslücke. So, und dann werden Fragen gestellt wie, okay, sagen Sie mir mal Ihr Geburtsdatum. So, und wenn man das weiß, dann kriegt man Auskunft. Ja, und darüber, also das haben wir auch schon erlebt, dass darüber wieder Frauen gefunden wurden, weil die Männer dann halt bei den Krankenkassen angerufen haben und haben die Info bekommen, wo sie da beim Arzt war oder. Genau. Also das sind Dinge, die mit dazu beitragen, irgendwie ist die Frau sicher oder nicht, wie gut kann sie gefunden werden, was muss geändert werden, was muss umgeswitcht werden, was braucht die Frau komplett neu, damit sie eben nicht gefunden wird. Plus diese ganzen digitalen Geschichten mit, ich bringe ein Handy oder ein Tablet mit, von wem wurde das gekauft, über wessen Konto läuft das, wer hat das Google-Konto angelegt. Also genau. Da sind relativ viele so organisatorische Dinge, die am Anfang erstmal laufen müssen. Und im weiteren Verlauf versuchen wir natürlich, also wir sind ja jetzt keine therapeutische Einrichtung, versuchen wir aber schon auch immer noch mal hinzugucken und mit den Frauen auch noch mal dran zu arbeiten und noch mal Sachen rauszuarbeiten, so welche Vorstellungen habe ich denn von Familie, welche Vorstellungen habe ich von mir als Mutter oder von mir als eigenständige Person und mit welchen Glaubenssätzen wurde ich irgendwie als Kind erzogen und passen die jetzt in die Situation noch gut rein oder nicht, und versuchen da halt auch noch mal so ein bisschen mit der Frau ein paar Sachen aufzuarbeiten, ne? Warum, wie kommt es dazu, dass ich so lange in so einer gewaltgeprägten Beziehung bleibe? Was hält mich da? Was sind Gründe, zurückzugehen? Oder auch, wenn Frauen dann sagen, okay, ich gehe zurück, dann sind es auch viele Themen. Okay, wie kann sie gut zurückgehen, so dass sie sich selber trotzdem schützt und die Kinder im Blick hat? Auch das bereiten wir vor und gucken nochmal nach Beratungsstellen vor Ort. Wenn es wirklich was ganz Kritisches ist, erarbeiten wir auch Notfallpläne mit den Frauen und machen das auch so transparent, dass wir dann auch sagen, so, okay, wir halten das für keine gute Idee mit den Dingen, die du erzählt hast, und wir sehen da eine Gefahr für die Kinder, dass dann auf jeden Fall auch eine Meldung ans Jugendamt geht.
Ja.
So dass zumindest die Kinder, dass da noch eine Instanz gibt, die einen Blick auf die Kinder hat. Weil die Frau ist erwachsen, die darf das für sich selber entscheiden. Mhm. Ne? Begibt sie sich wieder in die Gefahr oder nicht? Sobald Kinder dabei sind, ist es eine andere Geschichte.
Ja. Wow, das ist ja sehr umfassend. Also so einmal, dass ihr schon sehr früh anfangt, jetzt mittlerweile früher ansetzt, als wie vor 20 Jahren die Kollegin beschrieben hat. Dass ihr euch ja um die Krankenversicherung kümmert, um die Schulden, um Rechtliches. Also klar, ihr könnt jetzt nicht rechtlich beraten oder so, aber doch unterstützen. Und dass ihr ja Sachen anfangt mit aufzuarbeiten oder euch um den Schutz, um die Sicherheit der Frauen und der Kinder kümmern, ist auch genug Raum im Arbeitsalltag, um sich selbst zu schützen, also um selbst auf sich aufzupassen bei diesen ganzen Themen. Und
in Teilen gibt's das. Also ich würde jetzt nicht Ja oder Nein sagen.
Ja.
Weil es natürlich viele Tage gibt, wo es so wirklich sehr, sehr viel zu tun gibt. Ja. Und dann oft des Tages sind, wo an einem Tag dann irgendwie 3 Katastrophen passieren und da irgendwie Brände gelöscht werden müssen. Genau, was wir natürlich bei uns haben, ist, dass wir regelmäßig Supervision haben.
Ja.
Das ist auf jeden Fall was, was schon mal entlastet und was auch nochmal eine Möglichkeit gibt, so wirklich einen festen Zeitrahmen zu haben, wo wir für uns arbeiten können, ohne dass wir, wenn wir jetzt im Büro sitzen, gestört werden, weil irgendwie ständig geklopft wird oder das Telefon klingelt oder, sondern wir gehen dafür raus und haben dann wissen, okay, wir haben dann die 1,5 Stunden oder 2 Stunden halt, um jetzt mal uns genau dieses Thema anzugucken oder so. So im normalen Arbeitsalltag findet das häufig nicht so statt. Ja, auch Pausenzeiten, also Pausenzeiten sind möglich, wenn wir uns natürlich vornehmen, okay, ich habe jetzt die 6 Stunden gearbeitet und jetzt habe ich eine 1/2 Stunde Pause, dann muss ich rausgehen.
Ja.
So, ich kann nicht dort bleiben und kann nicht im Frauenhaus bleiben, wenn ich wirklich Pause machen will.
Ja,
genau. Das heißt, da ist es eher schwierig, weil wir jetzt auch nicht so richtig irgendwie einen Pausenraum haben. Wir haben dann das Büro und in dem Büro machen wir dann Pause, dann klingelt aber vielleicht doch das Telefon oder dann besprechen zwei Kolleginnen parallel noch miteinander was zu irgendeiner Frau und den Kindern.
Mhm.
Und dann sitzt man da selber dabei und dann hört man da nochmal Sachen und sagt, ah ja, okay, da habe ich auch das und das bearbeitet, zack, ist man wieder in der Arbeit. Mhm. Also, genau.
Ja. Ja, was ich super finde, dass ihr zur Supervision wirklich rausgeht, also aus der Einrichtung raus, weil das einfach dann so auch eine gedankliche Unterbrechung ist und eine räumliche Trennung.
Ja.
Und man sich viel besser konzentrieren kann, als wenn es in der Einrichtung stattfindet selbst.
Naja, das war auch wichtig für uns. Also auch als wir irgendwann mal nach Supervision, also wechselt ja eh immer alle paar Jahre so, ne? Das war aber auch wichtig für uns, dass wir gesagt haben, so, okay, wir brauchen auf jeden Fall außerhalb von unseren Räumlichkeiten einen Raum, wo wir das machen können, weil es halt eben genau dieses Setting braucht, ne, um einfach da mal rauszukommen und sich dann von diesem Alltagsstrudel irgendwie mal loslösen zu können, mal wirklich in der Supervision anzukommen und da zu sitzen und sich nochmal mit Themen zu beschäftigen.
Ja.
Ja.
Was würde denn die soziale Arbeit attraktiver machen, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, vom Berufsbild her ist die soziale Arbeit super attraktiv, sonst würden es nicht so viele studieren wollen. So,
ja.
Sonst hätten wir hier auch in Frankfurt an der FH nicht so einen unverschämten NC. Und es wären jetzt nicht so unglaublich viele Menschen, die das wirklich auch studieren möchten.
Ja.
Und das, was halt fehlt, sind halt einfach Studienplätze. Also, dass mehr Menschen auch diesen Studiengang machen können, dass mehr Menschen halt diese Ausbildung irgendwie gut hinbekommen, dass es möglich ist, irgendwie Plätze für das Anerkennungsjahr zu bekommen, für das Jahrespraktikum.
Ja.
Und ich glaube, der Einstieg in die soziale Arbeit ist gar nicht das Problem,
okay,
dass sich Leute das nicht auswählen, ne? Weil alleine von der Vielfalt der Tätigkeitsbereiche lockt es schon ziemlich. Ich glaube, das Problem ist eher, dass viele Menschen, wenn sie einmal in die Arbeit eingestiegen sind, vielleicht früher oder später merken, so, okay, ich kann da nicht mehr drinne bleiben, wenn ich gesund bleiben möchte. Und das hat einfach viel mit der Belastung zu tun, dass es einmal irgendwie vielleicht Stellen nicht regelmäßig und nicht zeitnah nachbesetzt werden, dass es oft Teilzeitstellen sind, die ausgeschrieben sind, dann sind die Teilzeitstellen aber auch noch befristet,
ja,
dann landet man bei einem Träger, der gerade in der Tarifabsenkung ist. Das sind alles Sachen, die das halt nicht attraktiver machen, wo man jetzt irgendwie, wenn man sich die Stellenausschreibung anguckt, nicht sagt so, oh juhu, da möchte ich hin. Ich denke, es ist irgendwie wichtig, dass es, also, dass die Tätigkeit so aufgebaut ist, dass ich entweder die in Vollzeit machen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin völlig überlastet.
Ja.
Und wenn das in Vollzeit von der Arbeitsstruktur her nicht möglich ist, dann muss es aber finanziell so gut aufgestellt sein, dass ich in Teilzeit auf jeden Fall nicht, wenn ich dann irgendwann in Rente gehe, mit der Altersarmut zu kämpfen habe. Und trotzdem aber eigentlich die ganze Zeit gearbeitet habe. Also, und dann gibt's ganz viele andere Sachen, wo ich mir denke, so, okay, da könnten ArbeitgeberInnen dann vielleicht auch ein bisschen kreativer werden, was so Vergünstigungen angeht oder was so Sachen angeht, wo ich sage, so, oh, cool, was dieser Betrieb oder dieser Verein oder weiß ich nicht, was die alles noch mit anbieten. Also, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich moderiere und dann irgendwie mir einen Job suche, dann fände ich es gut, wenn ich irgendwie die Garantie hätte, ah, okay, ich habe die Möglichkeit, in der Nähe von meiner Arbeitsstelle vielleicht auch einen Kita-Platz zu haben. So, oder ich habe die Möglichkeit, irgendwie in so eine Nachmittagsbetreuung mein Kind vielleicht zu geben, weil ich eben keine regelmäßigen Arbeitszeiten habe, sondern weil ich vielleicht Schicht arbeiten muss oder keine Ahnung. Andere Sachen sind, wie irgendwie, dass man halt gucken würde, so, okay, wie viele Urlaubstage gibt es denn?
Ja.
Welche Extras gibt es denn irgendwie bei der Firma? Gibt es Sachen, wo immer mal wieder so Team-Events stattfinden oder sowas? Gibt es sowas überhaupt in der Firma? Ja. Also ich kenne Betriebe, wo es so, keine Ahnung, Firmensportgruppen oder sowas gibt, ne? Wo das über die Firma dann halt irgendwie eine Turnhalle für einen bestimmten Tag gemietet wird und das über die Firma bezahlt wird. Und dann gibt es da halt so Volleyballgruppen, die sich treffen oder weiß ich nicht was.
Ja, oder ein Fitnessraum.
Sowas, ja. Also irgendwie, wo es Möglichkeiten gibt, dass ich mit meinen Kolleginnen mich in einem anderen Kontext vielleicht auch nochmal treffen kann, was ja das Teamgefühl gestärkt. Oder dass ich sage, so okay, ich habe nochmal einen Entspannungsmoment dabei und kann irgendwie nochmal Entlastung erfahren. Oder ich bekomme halt einfach eine finanzielle Aufwertung von meiner Tätigkeit. Mhm. Ja. Und die Diskussionen, die jetzt gerade stattfinden bei diesen ganzen Verhandlungen, plus die Geschichten, wo man jetzt irgendwie politisch auch sieht, wofür wird jetzt welches Geld ausgegeben, und im sozialen Bereich wird es jetzt gerade richtig, richtig eng und richtig knapp.
Ja.
Das wird auch bei den Verhandlungen für die Finanzierung von Frauenhaus und Beratungsstelle sichtbar. Da ist das nicht spürbar, dass das ein Bereich ist, wo das einmal politisch auch gewollt ist, dass viele Menschen da drin arbeiten und dass diese Gruppen, die von unserer Arbeit profitieren, auch so eine Wertschätzung haben, dass gesagt wird, so okay, die müssen halt, also das ist wichtig, dass die diese Unterstützung bekommen, weil wir dadurch, wenn diese Menschen diese Unterstützung bekommen, eine lebenswertere Gesellschaft haben. Und das ist die Frage, ne? Richtig, möchte ich das oder möchte ich das nicht so? Und ich meine, okay, dann wird halt irgendwie Geld für Bundeswehr ausgegeben, was ich natürlich, also aus politischer Sicht kann das eine Möglichkeit sein in den jetzigen Zeiten, wo ich mir denke, oh, das könnte nötig sein. Aber im Endeffekt ist die Frage, was auch, also neben dem, was jetzt irgendwie mit Kriegsgeschehen und sonstigen Sachen passiert, ja, was möchte ich für eine Gesellschaft haben? Und das ist die Grundfrage, die ich mir als Politikerin irgendwie generell stellen muss. So, und wofür gebe ich dann Geld aus? Und dann gebe ich dann Geld für Waffen aus oder gebe ich dann Geld irgendwie für die Menschen aus, die andere unterstützen, dass die halt ein Teil der Gesellschaft überhaupt erstmal werden können?
Ja.
So, und das passiert meiner Meinung nach gerade nicht so.
Das hast du sehr, sehr ergreifend gesagt. Ja, gerade finden ja die Streiks zu den Tarifverhandlungen statt. Letzte Woche auch wieder. Warum gehst du streiken?
Weil ich das wichtig finde, dass es sichtbar wird, wie viele Menschen überhaupt in eben diesen sozialen Bereichen tätig sind. Und das wird, also wenn so eine ganze Kita-Belegschaft streikt, dann wird das bei den Eltern spürbar, weil die halt gucken müssen, wie kriege ich denn jetzt die Betreuung meiner Kinder organisiert, so dass ich selber noch arbeiten gehen kann. Also das zieht so einen Rattenschwanz nach sich, dass es mehr Aufsehen erregt. Ja. Und das finde ich total wichtig und finde ich gut, dass die streiken gehen.
Ja.
In vielen anderen Bereichen, wie jetzt bei mir in der Frauenhausarbeit, ist es halt so, dass es eben nicht den Effekt hat, wenn ich streiken gehe, dass dann eine andere Gruppe, die viel Geld verdient und dann Steuern zahlt und vielleicht auch irgendwie eine gute Stellung in der Gesellschaft hat, sich dann plötzlich beschwert und sagt, das geht aber so nicht, ihr müsst denen jetzt endlich mal mehr Geld bezahlen, weil die sollen aufhören zu streiken, weil ich muss nämlich auch wieder arbeiten. Das, so, diese Menschen landen nicht bei uns im Frauenhaus und die haben halt keine Lobby. Wenn ich streiken gehe, dann sind das Menschen, die dann halt dastehen und sagen so, okay, jetzt ist die Friederike halt an dem Tag nicht da und ich kann nichts klären. So, die sind halt dann auf sich gestellt. Ja. Und trotzdem finde ich es aber wichtig, auch diese ganzen Bereiche sichtbar zu machen, die keine Lobby haben. Und wir haben das bei uns auch immer wieder mit den Bewohnerinnen besprochen, wenn wir gesagt haben, ah, okay, morgen ist Streik, es ist niemand von uns da oder es sind vielleicht zwei noch da oder keine Ahnung, ja. Dann kam auch oft die Frage so, okay, ja, warum streikt ihr denn? Was ist das denn? Und dann haben wir halt auch erklärt so, naja, okay, Das Problem ist, wir haben ein bestimmtes Budget für unsere Arbeit. Das führt dazu, dass wir so und so viele Stunden nur da sind. Das führt dazu, dass wir das und das vielleicht nicht machen können. Ihr wisst selber, wie oft musstet ihr irgendwo anrufen, bis ihr überhaupt Platz in einem Frauenhaus bekommen habt. Es gibt nicht genug Plätze und das sind alles finanzielle Geschichten. So, und wenn es das Geld halt nicht gibt, dann ist der Streik eine Möglichkeit, da die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, auf die Bereiche, wo es halt irgendwie nochmal mehr Geld braucht und wo es halt auch bessere Arbeitsbedingungen braucht.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke und die Eindrücke von deiner Arbeit.
Sehr gerne.
Gute soziale Arbeit braucht mehr als Applaus. Mehr braucht mehr Applaus.